Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Es ist schon sehr, sehr bedenklich, wie sich einige superreiche Menschen in die Politik einmischen, Stimmung machen, Wahlen beeinflussen. Elon Musk tut das unverfroren in den USA. Der milliardenschwere Oligarch Beziner Iwanischwili tut das in Georgien. Dort haben heute die Parlamentswahlen stattgefunden und, so wie es scheint, hat der Oligarch sein Ziel mit viel Geld erreicht. Gleich werden wir über die Wahlen und über den dortigen Kulturkampf sprechen. Dann blicken wir nach Hannover. Dort wurde aus einem Maxim Biller-Roman ein Theaterstück und wir besuchen im Hamburger Ernst-Barlach-Haus eine Ausstellung mit Werken von Elfriede Lose-Wächter. Es geht um die Existenz des Landes. Das hat die FAZ gestern getitelt. Der Berliner Tagesspiegel spricht von einer Schicksalswahl. Georgien. Heute haben 3,4 Millionen Georgierinnen und Georgier ein neues Parlament gewählt und damit vielleicht auch entschieden, wo die Zukunft der Südkaukasusrepublik am Schwarzen Meer liegt. In der EU oder im Machtbereich von Russland. Seit mehr als 33 Jahren ist das Land unabhängig von der Sowjetunion, doch seit 12 Jahren regiert die Partei Georgischer Traum das Land und sucht die Nähe zu Russland. Man sei nicht gegen Europa, sagt die Partei, doch Europa habe nichts gebracht. Die georgische Autorin Nino Haratschischwili hat hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur auf eine weitere propagandistische Irreführung hingewiesen.
Ein Narrativ, das sehr, sehr gut arbeitet und das sie nutzen für sich, ist immer diese Frage mit, wollt ihr Krieg? Es gab zum Beispiel auch einen großen Protest, weil die haben unter anderem auch Wahlplakate mit Bildern von zerstörten Gebäuden und Kirchen aus der Ukraine versus irgendwelche florierenden, neu aufgebauten Gebäude oder Kirchen in Georgien. Und dann steht halt Nein zum Krieg und Ja zum Frieden, was absolut widerlich ist. Dieses Einschüchtern mit diesem Kriegsdrohung ist etwas, was natürlich sehr vielen Menschen auch Unbehagen bereitet, weil man sich an sehr viele Kriege erinnert. Der letzte war 2008. Natürlich erzeugt das sofort irgendwie so eine Art von Lähmung.
Die Autorin Nino Haratischwili. Zeigt sich bei dieser Wahl ein geostrategischer Konkurrenzkampf oder vielleicht doch mehr ein Kulturkampf? Darüber möchte ich nun mit meinem Kollegen Thomas Franke sprechen. Er ist aus Tbilisi, aus Tiflis zugeschaltet. Herr Franke, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Wahllokale sind geschlossen. Es liegen erste belastbare Ergebnisse vor. Ist denn bereits klar, wer die Wahl ganz klar gewonnen hat? Die pro-westliche Opposition oder die russlandhörige Partei Georgischer Traum?
Naja, es läuft offensichtlich alles darauf hinaus, dass der Georgische Traum eine Mehrheit von etwas mehr als 50% der Stimmen erreicht hat. Es ist aber fraglich, ob das Ergebnis haltbar ist, denn es sind viele Fälschungen dokumentiert und auch der Wahlkampf war nicht fair. Der Georgische Traum hat mit dem Geld des Oligarchen, der dahinter steckt, den Wahlkampf massiv dominiert. Dieser Oligarch besitzt nicht nur diese Partei, er hat auch viele Firmen und Beteiligungen in Russland. Und da wurden Stimmen gekauft und es sind Bedienstete von Behörden und Unternehmen unter Druck gesetzt worden. Wähler wurden genötigt, ihren Wahlzettel zu fotografieren, um zu zeigen, dass sie auch das in Anführungsstrichen Richtige angekreuzt haben.
Wie wird denn jetzt, Herr Franke, die Opposition regieren, reagieren? Welche Szenarien gibt es denn da?
Ja, niemand weiß, wie das jetzt ausgeht. Also die Auseinandersetzung, ob dieses Ergebnis haltbar ist oder nicht, wird morgen beginnen. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Regierungspartei, egal wie das ausgeht, auf keinen Fall ihre Niederlage akzeptieren wird, wenn es denn eine wird. Dafür waren im Vorfeld die Angriffe auf Oppositionelle, auf Journalisten, auf Bürgerrechtler viel zu heftig. Symptomatisch ist an der Stelle, dass es vor allem die Organisationen sind, die sich um Korruptionsbekämpfung kümmern, um das Funktionieren von Gerichten und der Polizei. Heute Abend noch zum Beispiel haben junge Anhänger der Regierungspartei versucht, gewaltsam in die Zentrale der größten Oppositionspartei, der Vereinten Nationalen Bewegung, einzudringen. Und eins ist ziemlich klar, wenn der georgische Traum Georgien weiter regiert, dann hat Georgien seine europäische Zukunft verspielt. Und angesichts von 80% der Bevölkerung, die in die EU und die NATO wollen, um sich vor russischem Imperialismus zu schützen, wäre das sehr, sehr bitter und heute ein wirklich rabenschwarzer Tag in der georgischen Geschichte.
Geht es denn da im Kern um Machtpolitik?
Nee, es ist ein Kulturkampf, der, glaube ich, weltweit läuft und hier einen ersten Höhepunkt erreicht. Also es ist auch kein ideologischer Kulturkampf, wie wir ihn vielleicht noch aus dem Kalten Krieg kennen, und auch keiner von modernem Denken gegenüberkommende patriarchalische Strukturen, zum Beispiel der orthodoxen Kirche. Es ist eher so ein Kampf gegen eine Mafia, die skrupellos ihre Interessen in schwachen Gesellschaften wie der georgischen ausbaut, und das Zentrum davon ist in Moskau. Also wir haben auf der einen Seite Freiheit, Recht und den dazugehörigen Diskurs auf der Basis von Fakten und Recherche und auf der anderen Seite wirklich Manipulation, Kriminalität, Selbstbereicherung, Überwachung und Willkür.
Sie waren jetzt längere Zeit, Herr Franke, in Georgien, einige Zeit. Wie haben Sie denn den Wahlkampf dort erlebt?
Na, die Regierung hat den Menschen Angst gemacht und das hat ja Nino Haratischvili auch schon in dem O-Ton gesagt, den sie eingespielt haben. Wählt ihr die Opposition, wird Georgien ein ähnliches Schicksal erleiden wie die Ukraine. Aber es gab auch handfeste Angriffe auf die, die sich um die Einhaltung von Recht und Rechtschaffenheit kümmern, den NGOs. In der Stadt hingen mehrfach Plakate mit den Fotos von den Leitern dieser Organisation und dann der Aufschrift Vaterlandsverräter. Das ist an der Grenze zur Lynchjustiz. Das sind Hetzkampagnen. Und es gab Übergriffe. Kinder wurden eingeschüchtert, dass jetzt ganz Schlimmes passiert, wenn die Mama so weitermacht. Das hat mir zumindest eine Oppositionspolitikerin im Sommer schon erzählt. Ihre Familie ist während der Stalinzeit verfolgt gewesen und sie ist dadurch komplett retraumatisiert worden.
Ich hatte den Artikel in der FAZ kurz schon erwähnt. Es geht um die Existenz des Landes, schreibt die FAZ. Und im letzten Satz steht, Zitat, unter jungen, gut ausgebildeten Menschen macht sich eine Stimmung breit, dass dies die letzte Chance für ihr Land ist, bevor sie es verlassen. Haben Sie denn, Herr Franke, diese Stimmung erlebt?
Ja, und zwar genau vor 5 Minuten. Ich bin nämlich hier bei Kollegen, die einen investigativen Fernsehsender betreiben oder Fernsehanbieter betreiben. Und die reden von nichts anderem, als ob sie jetzt gehen müssen oder nicht. Und das waren auch nicht nur junge Leute. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die 60, 50, 40 Jahre alt sind. Und angesichts der Angriffe und auch Hetzkampagnen, die die auch schon hinter sich haben, ist das sehr realistisch und eine Katastrophe für die Gesellschaft. Und das wird auch Auswirkungen auf uns haben, denn wir können uns, wenn das Szenario eintritt, darauf einrichten, dass wir nach den Dissidenten aus Weißrussland und Russland eventuell auch noch viele Georgier kriegen, die auf der Suche nach sicheren Ländern sind. Aber soweit ist das Gott sei Dank noch nicht.
Die Parlamentswahlen in Georgien, ein Kulturkampf, den offensichtlich die pro-russische Partei Georgischer Traum gewonnen hat. Aus Tbilisi war das Thomas Franke. Ich danke für das Gespräch und einen Gruß nach Georgien.
Ich danke auch. Vielen Dank. Didi Matloba.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Verfemt, verfolgt, vergessen. Das war das Elend von vielen KünstlerInnen, die von den Nazis attackiert wurden, ins Exil fliehen mussten oder gar ermordet wurden. Sie waren nach dem Krieg im Bewusstsein der Menschen einfach verschwunden. Aufarbeiten des Unrechts, Wiedergutmachung, wenn sich keiner erinnert? Fehlanzeige. So ist es auch der Malerin Elfriede Lose-Wächtler ergangen. Die Nazis haben sie ermordet. Erst in den 1990er Jahren wurde sie langsam wiederentdeckt. Zunächst in Gruppenausstellungen, dann folgten einige wenige Einzelausstellungen. Mittlerweile zählt sie mit ihren eindrucksvollen Selbstporträts und drastischen Bildern aus dem Bordell- und Kneipenleben der Weimarer Republik zu den wichtigsten Künstlerinnen der 1920er Jahre. Das Ernst-Barlach-Haus in Hamburg widmet Elfriede Lose-Wächtler nun eine ungewöhnliche Einzelausstellung zum 125. Geburtstag, Ich als Irwisch. Annette Schneider berichtet.
Was für eine Kraft, was für eine Dynamik. Ob ernste Selbstporträts, düstere Paarbilder, ob industrielle Stadtlandschaften, Alltagsszenen aus Kneipen und Bordellen, ob gezeichnet oder gemalt, überall drängen kraftvolle Formen und Linien energisch weiter, ist Bewegung, Veränderung. Die fordert auch die Ausstellung selbst ein, die entschieden mit der bisherigen Rezeption der Künstlerin bricht. Der Malerin, die 1899 geboren wurde, oft in Armut lebte, 1932 in eine Nervenheilanstalt eingewiesen und dort 1940 von den Faschisten als sogenanntes unwertes Leben ermordet wurde. Museumsleiter Carsten Müller.
Lose-Wächtler gehört in eine Kategorie von Künstlerinnen wie zum Beispiel Camille Claudel, Frida Kahlo, deren tragische Biografie sich so stark auch über das künstlerische Werk gelegt hat oder gelegt wurde, dass es ein bisschen aus dem Blick geriet oder so eine Art Dokumentation des Lebens wurde. und da aus dem Rückblick so eine Art Verlorenheit oder Abgleiten in psychotische Zustände zu imaginieren, scheint mir übergriffig. Insofern wollen wir wirklich eine bestimmte Distanz einführen und wahren, der Künstlerin zuliebe.
Das gelingt der Ausstellung fulminant. Und dafür reichen zwei kleine Tricks. Das Projekt beginnt im normalerweise letzten Raum des Barlachhauses, bewegt sich also gegen den Strich. Und es präsentiert die Arbeiten eben nicht chronologisch-biografisch, sondern in thematischen Gruppen. Wie sehr allein das den Blick frei macht für die Bilder, ist fast verstörend. Gleich im ersten Raum hängen zum Beispiel 25 Selbstbildnisse. Entstanden zwischen 1929 und 1931, bilden sie ein Feuerwerk stilistischer und motivischer Ideen. Mal inszeniert sich die 30-Jährige mit ihren kurzen Haaren und den großen Augen, lässig rauchend im Stil der neuen Sachlichkeit, mal altmeisterlich oder als expressionistische Farbgewalt, mal mit frecher Kappe oder melancholisch nachdenklich als müder Halbakt, fast immer ernst und nie sich schönend.
Wir versuchen tatsächlich, den Blick frei zu machen auf die Kunst und Lose Wächtler als eine Künstlerin ernst zu nehmen, die sehr reflektiert, sehr bewusst, mit sehr viel Power und auch sehr viel Mut und Courage Werke zeichnet, aquarelliert, vor allem im Pastell arbeitet, dabei auch in männerdominierte Bezirke vordringt, ob es der Hamburger Hafen ist oder Spelunken in St. Pauli, sich da sozusagen das Terrain erobert und das künstlerisch umsetzt.
Früh wusste Elfriede Lose Wächtler, was sie wollte. Weil ihre Eltern ihr verboten, Künstlerin zu werden, brach sie mit ihnen und verschwand von zu Hause. Da war sie 16 Jahre alt. Und sie brach mit allen anderen bürgerlichen Konventionen. Sie studierte in Dresden, lernte Ausdruckstanz, schnitt sich die Zöpfe ab, rauchte, trug Hosen und sympathisierte mit den Kommunisten.
Sie muss für sich selber sorgen. Sie hält sich mit Batikarbeiten über Wasser, die offensichtlich sehr gut ankommen, macht dann um 1920 erste Lithografien, die sie koloriert, ist in einem sehr avantgardistischen Zirkel von Künstlern, Otto Dix, Konrad Felix Müller, Otto Griebel unterwegs.
Mitte der 20er Jahre zog sie aus privaten Gründen nach Hamburg, wo sie fast ständig in existenzieller Not lebte, aber immer arbeitete und Kontakt zu Künstlergruppen knüpfte. 1929, nach einem Nervenzusammenbruch, folgte ein kurzer Aufenthalt in der Psychiatrie, so Kurator Carsten Müller.
Das, was sie in Friedrichsberg in der Psychiatrie zeichnet und malt, wird 6 Wochen nach ihrer Entlassung schon in einer renommierten Galerie in Hamburg ausgestellt und sorgt für Furore und macht ihren Namen bekannt.
Diese Porträts von Mitpatientinnen, noch einige aus den frühen 30ern haben die Zerstörung durch die Faschisten überstanden, zeigen die Frauen in fast altmeisterlicher Manier, verletzlich, zart, in anderen Welten. Schlag auf Schlag entsteht bis 1931 nun ihr Hauptwerk. Mit unglaublicher Werf skizziert sie die Umrisse von Arbeitern und malt dann lediglich ihr Gesicht fein aus oder ein paar Augen, die unter einer Schiebermütze hervorgucken. Sie blickt mit kritisch-realistischem Blick hinter die Kulissen des Amüsierbetriebs auf St. Pauli, präsentiert in grellen, starken Farben bildfüllende, starke Prostituierte bei einer kurzen Pause oder beim Warten auf die demütigende gynäkologische Untersuchung. Die mutige Ausstellung, die begleitet wird von einer kostenlosen Broschüre und einem Katalog, öffnet erstmals so deutlich den Blick auf die künstlerische Größe Elfriede Lose Wächtlers. Auf eine Malerin, deren Werk unglaublich souverän, bewundernswert eigenwillig und ungewöhnlich ist. Und deren kraftvolle, dynamische Formen eine tiefe, gute Unruhe produzieren. Alles scheint hier in Bewegung, ist also veränderbar.
Annette Schneider über die Arbeiten von Elfriede Lose Wächtler im Hamburger Barlachhaus zu sehen bis Anfang Februar. Kurzweilig und unterhaltsam, so bezeichnete im vergangenen Jahr eine Kritikerin den Roman Mama Odessa von Maxim Biller. Vielschichtig und ehrlich sei das Buch, so hieß es in einer anderen Rezension. Es ist ein Stück Familiengeschichte, die Maxim Biller da erzählt. Im Mittelpunkt Rada Biller, die Mutter des Autors, die Sage einer russisch-jüdischen Familie in Hamburg als Mosaik erzählt vom Erzähler Mischa, dem Sohn von Rada. In Hannover ist heute Abend aus dem Roman ein Theaterstück geworden. Ausgangspunkt, ein Brief der Mutter an den Sohn.
Lieber Mischa, wie faul ich gerade bin, Synok. Und wie sehr ich mich dafür schäme.
Im Mai 1987 schrieb mir Mutter einen Brief, den sie nie abschickte.
Ich liege tagelang auf diesem Ungetüm von Sofa.
Das Sofa. Eine riesige sie noch mit meinem Vater gekauft hatte.
Rauche pausenlos.
Immer ihre dünnen, langen Kinnzigaretten.
Oder lege Passionsen am Küchentisch und rauche noch mehr. Manchmal stehe ich auch rauchend am Fenster und betrachte die kahlen Äste der Linden.
Der Brief von Rada an Mischa Biller, das also der Anfang dieses Stückes. Michael Lages hat die Premiere in Hannover für Fazit gesehen, er ist jetzt zugeschaltet. Herr Lages, einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Zentral im Buch und bestimmt auch zentral im Theaterstück ist ja diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Wie stehen denn die beiden zueinander?
Also vor allen Dingen muss man vielleicht mal das Rätsel dieses Briefes am Anfang auflösen. Das ist ein Brief, in dem die Mutter von einer Einschätzung des Vaters, also des Vaters der Mutter, also des Großvaters, über die Mutter selber und über diesen Sohn Mischa tatsächlich dokumentiert ist. Der meinte nämlich, als er noch lebt, die Mutter sei zur Schriftstellerin geboren, aber sie hat es tatsächlich nie realisieren können. Ein Roman hat sie geschrieben, ein Buch. Aber der Enkel, eben dieser Mischa, der sei viel, viel, viel talentierter als sie. Und da kommt gleich im Anfang und dann im Schluss, wenn dieser Brief tatsächlich aufgelöst wird und erzählt wird, was drinsteht, kommt ein gewisses Unbehagen wieder mal über den Autor Maxim Biller ins Spiel, weil dieser Abend ist wahnsinnig eitel. Denn tatsächlich geht es darum letztlich, wie das Großtalent Sohn aus dem nicht erfüllten Talentleben der Mutter sich entwickelt. Und weil dieser Sohn so unglaublich talentiert ist, taucht er hier gleich dreimal auf. Mhm. Er wird sozusagen aufgespaltet in drei Personen, die dann aber auch, und das ist ganz wichtig für die Dramaturgie, noch ein paar Figuren am Rand mit übernehmen, aber auch untereinander darüber kommunizieren, wie sie zu dieser Mutter stehen. Eine Liebe zur Mutter, ja, ja. Sie verehren sie alle. Sie wissen auch um ihre, ja, um dieses nicht gelebte Talent, wirklich erfolgreiche Schriftstellerin sein zu können. Und sie wissen auch, dass sich diese Mutter ja quasi verzehrt in der Unerfülltheit ihres Lebens und auch in der Unerfülltheit der Liebe zu dem Mann, mit dem sie lebt. Also das ist letztlich die Grundkonstellation, in der sich Sohn und Mutter, und um die geht's zentral und den ganzen kurzen Abend lang, ja, um diese Beziehung geht's.
Sind das also private Blicke oder kommt da irgendwo auch die Politik hinein? Also in Rückblenden wird ja das ganze 20. Jahrhundert irgendwie ausgebreitet.
Ja, also vor allen Dingen die Zeit der Sowjetunion, der letzten Jahre oder Jahrzehnte der Sowjetunion. Dieser Mischa ist noch als Sowjetbürger geboren und 1971 sind sie aus Odessa, das in diesem, ja schon vom Titel her, sehr, sehr wichtig ist für die ganze Familie. Bisschen so wie bei Tschechow, dieses nach Moskau, also die sehen sich hier unentwegt nach Odessa zurück, wissen aber im Grunde gar nicht mehr so ganz genau, wie das da war. Zum Schluss gibt es eine Szene, wo sich Mischa daran erinnert, wie er in einem Hinterhof, wo eigentlich nebenan gefeiert wurde und er immer mit seinem Fußball rumbolzen wollte, haben sie ihm gesagt, geh in den Nebenhof, bolz da rum. Und da schießt er eine Straßenlaterne aus und dabei fällt das ganze Licht in der ganzen Stadt aus. Also Stromausfall, ne? Reiner Zufall. Aber er denkt, er ist schuld an allem. Und daraus entwickelt sich quasi so eine kleine Geschichte darüber, wie der sich aus dieser Odessa-Beziehung sozusagen als Schuldiger rauszuentwickeln beginnt. 1971 geht die Familie nach Hamburg ins Grindelviertel, also dessen jüdische Geschichte sehr bekannt und sehr berühmt ist und wo es immer noch Spuren gibt. Und in der Tat entsteht dort eine neue so Hamburg-jüdische Gesellschaft, zu der sie auch gehören, in der sie aber im Grunde wahnsinnig unglücklich sind, weil sie wissen genau, sie sind eigentlich im falschen Land, im Land der Täter, die sich zwar mächtig Mühe geben, aber letztlich immer die Täter bleiben.
Das ist
ein ganz wichtiger Punkt. Also das Unglück ist auch angelegt in der Tatsache, dass sie nach Deutschland zurückkommen.
Das ist ein eitler Abend, haben Sie gesagt, Herr Lages. Bezieht sich das auf das Stück oder auch auf die Inszenierung vielleicht von Alice Buddeberg?
Nein, unbedingt nicht. Also das ist eine Wirkung, die man, wenn man ein bisschen ab und zu mal was von Maxim Biller gelesen hat oder seine öffentlichen Auftritte ein bisschen mitbekommen hat, dann ist das sowieso schon angelegt. Aber es ist auch im Buch drin und findet auch auf der Bühne statt, ist aber kein zentrales Motiv, fällt mir halt nur so auf, wenn ich es so sehe. Nein, die Inszenierung konzentriert sich ganz auf dieses 1:3-Verhältnis. Die Mutter, das ist Irene Kugler, die mittlerweile, die glaube ich, die Doyenne im Hannoverschen Ensemble, und Alban Mondschein, Sebastian Nakaev und Hajo Tuschi sind diese drei jeweils anders gefilterten und mit neuen Haltungsfarben ausgestatteten Söhne, die dann, wie gesagt, alles andere drumherum auch spielen. Es gibt einen guten Freund, der aber eigentlich ein Verräter ist in diesem Hamburg der 70er Jahre und im Springer Verlag übrigens, wo die alle irgendwie Arbeit gefunden haben. Und die zentrale Bewegung in diesem Stück findet immer zwischen der Mutter, den Söhnen und der Gesellschaft, in der sie gerade um eine Art Eigenwertigkeit, also Selbstbewusstsein kämpfen statt.
Das klingt nach wenig Aktion und nach viel Konversation. War das so?
Ja, das ist sicher richtig. Die Bühnenbildnerin Emilia Schmucker hat eine ganz schöne, so eine Art Arena-Bühne auf die kleine, die winzige Ballhofbühne in Hannover gebaut. Ist ja nicht im großen Schauspielhaus, ist auf der kleinsten Bühne, die das Haus zu bieten hat. Ja, so eine Art Rondell mit verschiedenen Sequenzen und verschiedenen Höhen. Am Schluss fällt noch ein sogar richtig schöner roter Vorhang drüber. Aber tatsächlich bewegen sie sich eigentlich im leeren Raum und auf diesen kleinen drehbaren Podesten und sind immer in Beziehung zueinander. Das ist ein sehr, sozusagen was die Menschenführung, die Schauspielerinnen und Schauspielerführung angeht, ein sehr konzentrierter, sehr enger Abend. Gelegentlich bewegen sich die drei Söhne als Trio ans Klavier und spielen zusammen ein altes russisches Lied. Und ja, damit beginnt eigentlich auch die ganze Erinnerung an das, was dieses Odessa und was, ja, ist ja Ukraine und was die sowjetische Ukraine in der Zeit, in der sie da gelebt haben, für sie gewesen sein muss. Aber, und der Autor sagt es eigentlich auch immer wieder selber, ich erinnere mich eigentlich gar nicht mehr, was da tatsächlich meine sowjetische Kindheit ausgemacht hat. Und eigentlich bewegen sie sich immer auf so eine Art Spirale der Suche nach dem, was für jeden und jede, die Mutter natürlich auch, Vergangenheit, Geschichte und ja sozusagen Quelle dessen gewesen ist, durch die man geworden ist, was man geworden ist.
Mama Odessa, nach dem gleichnamigen Roman von Maxim Biller am Staatstheater in Hannover, inszeniert von Alice Buddeberg, rezensiert von Michael Lages. Ich danke Ihnen, Herr Lages, guten Abend.
Sehr gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Schauspieler Michael Mendl ist mit dem Götz-George-Preis ausgezeichnet worden. Der 80-Jährige werde für das Ergründen jeglicher Tiefe in Texten und die Haltung in seinen Rollen geliebt, teilte die Jury zur Begründung in Berlin mit. Die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung erhalten Schauspieler und Schauspielerinnen, die mit ihrem künstlerischen Wirken die Film-, Fernseh- und Theaterlandschaft geprägt haben. Mendl wurde 1944 in Lünen geboren. Der Schauspieler hatte unter anderem Engagements in Hamburg, bei den Salzburger Festspielen und an der Volksbühne Berlin. Im Fernsehen gelang ihm 1989 der Durchbruch mit seiner ersten Hauptrolle als Koslowski im Tatort. Ein durch die künstliche Intelligenz generiertes Interview hat in polnischen Kulturkreisen für Empörung gesorgt. Eine Moderatorin befragte in dem öffentlich-rechtlichen Off-Radio Krakow die Literaturnobelpreisträgerin Wisława Szymborska. Die ist allerdings bereits seit 2012 tot. Beide Stimmen wurden digital erzeugt. Die polnische Öffentlichkeit sprach von schlechtem Geschmack. Der Geschäftsführer der Wisława Szymborska Stiftung, Michał Ruszynek, der über den Nachlass der Lyrikerin wacht, wies die Kritik zurück. Ihm zufolge können moderne Technologien hervorragende Plattformen sein, um Poesie zu fördern und neue, junge Leser zu gewinnen. Der Sender Off-Radio Krakow setzt drei virtuelle Moderatoren ein, die über Kultur und Kunst, soziale Themen, Bürgerrechte und die Bedürfnisse queerer Menschen sprechen. Richtige Menschen moderieren dort nicht mehr. Dolly Parton ist die wohl bekannteste Country-Musikerin der Welt und hat in ihrer Karriere zahlreiche Preise gewonnen. Jetzt erhält sie eine weitere besondere Auszeichnung. Die Recording Academy, die die Grammys vergibt, und das US-Außenministerium ehren sie mit dem sogenannten Peace Through Music Award. Mit dem Preis werden amerikanische Musikschaffende gewürdigt, die eine unschätzbare Rolle im interkulturellen Austausch gespielt haben und deren musikalische Arbeit den Frieden und das gegenseitige Verständnis auf der ganzen Welt fördern. Zur Begründung hieß es: Paten verkörpere alles, wofür der Award stehe: Verständnis, Frieden, Integration und Einheit. Paten erklärte in einer Videobotschaft wörtlich: Wenn ich auf irgendeine Art und Weise durch eine liebenswürdige Handlung oder von mir geschriebene Musik inspirieren konnte, dann fühle ich mich, als hätte ich meinen Job gut gemacht.
Heute Abend hat der Kinopreis des Kinemathekverbundes Jubiläum gefeiert. Seit 25 Jahren wird diese Auszeichnung an kommunale Kinos und andere nicht kommerzielle Filminstitutionen vergeben, die sich um die Vermittlung von Filmkultur bemühen. Das Zeughauskino Berlin erhielt diesmal den Hauptpreis. Zum Bundesverband Kommunale Filmarbeit zählen kleine Dorfkinos ebenso wie Filmmuseen oder Filmfestivals. Kommunale Kinos gibt es seit mehr als 100 Jahren. Ihre Blütezeit begann in den 60ern. Da in diesem reichen Land Deutschland wenig Geld für die Arbeit der kommunalen Kinos ausgegeben wird und sich auch die Sehgewohnheiten der Menschen ändern, kämpfen manche Kinos ums Überleben. Andere jedoch erleben gerade als soziale und kulturelle Treffpunkte eine Blütezeit. Christian Berndt über die Chancen und Bedrohungen für die kommunalen Kinos in Deutschland.
Im Filmclub 813 startet Der Mann mit den Röntgenaugen. Das Kölner Kino zeigt den Science-Fiction-Klassiker im Rahmen einer Roger Corman-Hommage. Es sind an diesem Abend zwar nur wenige Gäste im Saal, aber ein Zuschauer kommt sogar aus Belgien. Didier Garret besucht den Filmclub 813 seit Jahren.
Es gibt eine Menge Filme, die man woanders nicht sehen kann. Sehr seltene, sehr alte Filme. Also das ist wie ein Filmmuseum. Das gefällt mir sehr und die Auswahl ist einfach riesig.
Der Filmclub 813, der mehrmals einen Kinopreis des Kinemathekverbundes gewonnen hat, ist ein Kino für Filmliebhaber, meint der Vorsitzende des Filmclubvereins Bernhard Marsch.
Jetzt zum Beispiel haben wir eine Filmreihe gemacht, wir haben alte DDR-Fernsehspiele gezeigt. Da kamen herzlich wenig Leute, aber die Leute, die da waren, die waren hellauf begeistert.
Streng genommen ist der Filmclub allerdings kein kommunales Kino, obwohl er zum Verband Kommunaler Kinoarbeit gehört.
Das klassische kommunale Kino, wie es sich in den 70er Jahren in Deutschland etabliert hat, ist ein Kino, was von der Kommune finanziert ist. Das heißt, es gibt aber auch regulär bezahlte Stellen. Das haben wir hier nicht, weil wir arbeiten ja ehrenamtlich.
Die Stadt Köln zahlt für nicht kommerzielle Kinos lediglich Zuschüsse. Mittlerweile ist das Publikum im Filmclub eher älter. Das war, als Marsch mit Gleichgesinnten den Filmclub 1990 gegründet hat, noch anders.
Wir waren legendär für diesen Zeitraum. Der Filmclub 813 zeigt in einem alten Hallenbad den Film Piranhas bei Badebetrieb und so weiter und so fort. Also die Zeit, wie sie mal war, ist tatsächlich vorbei. Also wenn wir so einen Film gespielt haben, sagen wir mal, die Legende von Paul und Paula, da waren auf einmal 120 Leute da. Das ist heute nicht mehr der Fall.
Der Rückgang der Kinozuschauer insgesamt, so der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Kommunale Filmarbeit, Andreas Heidenreich, hat mehrere Gründe.
Was auch einfach weniger geworden ist, sind die Cineasten. Die Leute, die einfach des Films wegen, der Liebe zum Film und zum Kino ins Kino gehen. Das ist mehr und mehr auch Zielgruppenarbeit. Und das gilt auch für die kommunalen Kinos. Auch wir schauen, dass wir immer sehen, das ist jetzt ein Film für ein so und so sprachiges Publikum, das ist jetzt ein Film für die Musikliebhaber.
Dass gerade Jüngeren das Filmerbe immer schwerer zu vermitteln ist, liegt, so Heidenreich, auch am Fernsehen.
Ich finde es schade, dass die deutsche Filmgeschichte aus den öffentlich-rechtlichen Sendern ein bisschen verschwunden ist zugunsten anderer Sendungen. Das ist nämlich nicht Konkurrenz. Eigentlich hat es geholfen, wenn Filme durch Fernsehsender bekannt waren.
Auch die Streamer sieht Heidenreich nicht als Konkurrenz. Ein Problem bei ihnen seien allerdings die Filmrechte. Denn Streamer besitzen oft Exklusivrechte für ihre Filme. Das heißt, diese Filme sind schwieriger für Kinos zu bekommen. Ein anderes Problem ist der Nachwuchsmangel.
Ich glaube, für die kommunalen Kinos insgesamt ist durchaus auch so ein personeller Umbruch gerade eine Herausforderung. Das ist bei den gewerblichen Kinos oft schwierig, Nachwuchs zu finden. Bei den kommunalen Kinos ist das ein bisschen anders vielleicht, weil das teilweise bezahlte Stellen sind. Aber auch da ist es wichtig, diesen Umbruch zu meistern.
Was die Zukunft der kommunalen Kinos angeht, ist Heidenreich optimistisch. Als soziokulturelle Räume werden sie vielleicht sogar immer wichtiger. Aber angesichts Klammer öffentlicher Kassen haben viele kommunale Kinos zu kämpfen. Manche geraten in einen Konkurrenzkampf mit gewerblichen Kinos. Keinerlei Probleme mit zu wenig jungem Publikum hat das kommunale Kino Cinemathek Leipzig.
Also das ist tatsächlich so, dass unser Publikum sehr heterogen ist und die Hälfte sich aus Menschen zusammensetzt, die so zwischen 20 und 30 Jahren sind.
Und das hat mehrere Gründe, meint die Programmverantwortliche der Cinemathek, Katharina Frank.
Zum einen, weil wir eben ein Programm bieten und auch Themen darin auffangen, die junge Menschen interessieren. Und gleichzeitig auch, dass Leipzig eine Stadt ist, in der die Menschen ziemlich politisch wach und interessiert sind und auch viele junge Menschen tatsächlich extra dahin gehen, weil sie wissen, da herrscht ein politischer Diskurs und da finden sie einen Ort für ihre Interessen und Auseinandersetzungen.
Auch die Cinemathek wurde Anfang der 90er Jahre gegründet, zunächst vor allem, um Filme zu zeigen, die in der DDR verboten waren. Von Anfang an verfolgte das Kino einen gesellschaftspolitischen Anspruch, so Frank, aber es soll auch um Filmkunst gehen. Deshalb plant Frank, wieder mehr filmhistorische Reihen zu zeigen.
Das ist was, was, glaube ich, früher wirklich zu Anfangszeiten der Cinemathek stärker im Fokus stand als jetzt. Das ist aber was, was ich gerne auch wieder zurückbringen möchte, damit wir im Rahmen der Möglichkeiten auch mehr Filmgeschichte zeigen und Filmgeschichte auch der Filmgeschichte wegen und nicht nur vielleicht des Themas oder des aktuellen Filmgeschehens wegen, sondern eben auch, weil die Werke gesehen werden wollen und auch sollen.
Auch die Cinemathek Leipzig hat schon mehrmals den Kinopreis für das beste Jahresprogramm bekommen. Um die Zukunft der kommunalen Kinos ist Frank nicht besorgt, aber Gefahr für die Kinos droht noch aus anderer Richtung. Es stehen massive Kürzungen der Förderungen zum Erhalt des nationalen Filmerbes bevor. Und die könnten sich noch drastisch auswirken auf die deutsche Kinokultur.
Christian Berndt zum Zustand der Kommunalkinos in Deutschland. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Phil Lesch war ein klassisch ausgebildeter Musiker, ein bisschen Komposition, hat er bei Luciano Berio studiert. Einer seiner Kommilitonen war der Minimal-Komponist Steve Reich. Doch dann hat Lesch die Rockmusik gepackt. Er war Gründungsmitglied der Rockband Grateful Dead. Jetzt ist dieser außerordentliche Musiker, dieser Bassist, im Alter von 84 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Nils Dams.
Phil Lesch war nicht einfach nur der Bassist, der nicht weiter auffiel. Er war einer der ersten, der sich mit seinem Instrument in einer Rockband in den Vordergrund spielte. Er hat The Grateful Dead nicht nur in den 1960er Jahren mitgegründet, sondern auch an wichtigen Songs mitgeschrieben. Dark Star, St. Stephen oder auch Box of Rain zum Beispiel. Die kreative Arbeit der Band hat er mit seinem sehr breiten musikalischen Background bereichert. Lesch wurde an der Geige und der Jazz-Trompete ausgebildet und hat auch Musik für Orchester komponiert. Alles noch bevor er als Bassist von The Grateful Dead weltbekannt wurde. Fans liebten ihn so sehr, bei Konzerten haben sie sich in sogenannten Fill-Zones, also speziellen Bereichen im Publikum, so positioniert, dass sie ihrem großen Idol ganz nah sein konnten. 30 Jahre lang hat Phil Lesch bei The Grateful Dead gespielt, bis sich die Band nach dem Tod von Gitarrist und Sänger Jerry Garcia 1995 auflöste. Im kommenden Jahr soll die Band mit einem Grammy-Sonderpreis geehrt werden, das hat die US Recording Academy vor wenigen Tagen mitgeteilt. Er sei friedlich und im Kreise seiner Familie verstorben, heißt es in einem Statement, das auf seiner Instagram-Seite gepostet wurde. Angaben zur Todesursache wurden nicht veröffentlicht.
Bis zu diesem Punkt haben wir hier in Fazit auf den heutigen Tag zurückgeblickt. Jetzt lässt Arno Orzesek die Woche Revue passieren mit seinem Blick in die Feuilletons.
Lehnen Sie sich zurück, wir beginnen mit etwas Nettem. In der Süddeutschen Zeitung berichtete Letizia Feddersen, wie es der 24-jährige Berliner Statistikstudent Levi Pinel zum Ehrenbürger von Castrop-Rauxel gebracht hat. Es begann mit einem TikTok-Video, in dem Pinel laut Feddersen erklärte, wie sympathisch er Kleinstädte und deren Bewohner fände, die sich bei jeder medialen Erwähnung ihrer Stadt abfeiern, als gäbe es kein Morgen mehr. Zum Beispiel Castrop-Rauxel. Der Spruch mauserte sich auf Pinels TikTok-Kanal zum Running Gag. Anfang Oktober startete er deshalb eine Kampagne. Ich dachte, es wäre lustig, wenn wir einfach alle auf einmal sagen, Castrop-Rauxel ist die schönste Stadt der Welt. Pinels Werbevideos über die selten von Glanz umflorte 75.000 Einwohnerstadt im Ruhrgebiet brachte es teils auf mehr als 1 Million Abrufe. Und der Kampagnenspruch, nett hier, aber waren Sie schon mal in Castrop-Rauxel, tauchte im Account von Kanzler Scholz auf. Derart emporgehoben ernannte Castrop-Rauxel Pinel also zum Ehrenbürger. Und unter welchem Titel verbreitete die SZ die Geschichte? Na klar, Castrop-Rauxel, schönste Stadt der Welt. Eine kleinere Ortschaft wurde auch in der Tageszeitung Die Welt abgefeiert, allerdings unironisch. Eden Patrici erzählte, wie sie nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters von Berlin aus in dessen Doppelhaushälfte im schwäbischen Waiblingen umzog. Nie hätte ich für möglich gehalten, wie sehr ich mich dann in mein neues Leben verliebte. Und warum? Patrici nannte einfache, aber gültige Gründe. Die üppige Stille verbrachte ich damit, Holz für den Kamin zu hacken, Der Balkon wurde zur nachhaltigen Gefrierfachalternative umfunktioniert und die undichten Fenster klebte ich ab. In einem Haus gibt es immer was zu tun. Dieser ständige Kampf ließ mich inmitten meiner Trauer nicht nur über mich hinauswachsen, sondern hatte einfach Unterhaltungswert. Selbst die Wildtiere verschlug es in meinen Garten. So etwas kann man in Berlin nicht erleben. Dafür gibt es in der Hauptstadt bekanntlich ganz viel tolle Kultur, der allerdings wegen ressortübergreifender Sparmaßnahmen mehr als 100 Millionen Euro gestrichen werden könnten. Wer deshalb überregionale Solidarität erwartet hatte, dürfte von dem mitleidlosen SZ-Artikel Chaos und Kitsch schockiert gewesen sein. Die Berliner Kulturszene macht, was sie immer macht, protestieren, lästerte Peter Laudenbach. Nur hat man nicht den Eindruck, dass ihre Klagegesänge irgendjemanden wirklich interessieren. Das liegt auch an ihrer gewohnt maßlosen Selbstüberschätzung. Typisch dafür ist zum Beispiel Jochen Sandig, ein Veteran der freien Szene und langjähriger Manager der Tanzkompanie Sascha Walz & Guests. Er gibt zum Besten, dass schrumpfende Haushalte der Anfang vom Ende einer Stadt seien. Offenbar glaubt Sandig, dass man Geld einfach drucken kann. Natürlich kann man im Berliner Kulturetat sparen, ohne dass die Stadt verödet oder Wirtschaft und Tourismus kollabieren. Da wir in den Feuilletons keine starke Gegenrede gefunden haben, wenden wir uns der Wochenzeitung Die Zeit zu. Unter dem Titel »Sie suchen eine Wohnung? Hereinspaziert« präsentierte Hanno Rauterberg eine radikale Idee, um dem waltenden Wohnraummangel in Deutschlands großen Städten abzuhelfen. Der Bund soll bauen, und zwar anderes als nur Ministerien und Behausungen für Beamte, forderte Rauterberg. Der Bund würde nicht einfach nur Häuser bauen, er würde das Bauen selbst als ein Mittel gesellschaftlichen Wandels begreifen. Und ganz selbstverständlich kämen deshalb die weltweit klügsten Köpfe aus Stadtplanung und Architektur zum Einsatz. Der Bund würde sie ermutigen, endlich anders über das Wohnen nachzudenken, sozialer, ökologischer, gemütvoller. Warum nicht Häuser errichten, die sich für Wohlhabende genauso öffnen wie für ärmere Menschen, für Alleinstehende, für riesige WGs oder für Familien mit 3, 4, 5 Kindern? Hanno Rauterberg in der Zeit einen Bundesbauboom herbeiträumend. Vom Deutschen Buchpreis geträumt hat Clemens Meyer, bekommen hat ihn Martina Helfert. Und deshalb hat Meyer die Jury wüst beschimpft. Er hätte doch das Preisgeld und die Buchverkaufserlöse wegen seiner Steuerschulden so nötig gehabt. Ob Mitgefühl mit dem schlechten Verlierer angebracht sei, wollte die Zeit wissen. Nele Polacek plädierte auf Nein. Mit Preis, so fantasiert Meyer, hätte er jetzt 100.000 neue Leser und wäre seine Sorgen los. Aber das ist natürlich ein Denkfehler. Zwar hat der Preis eine marktsteuernde Wirkung, die kein anderer Preis teilt, das liegt aber daran, dass er in der Regel an Bücher geht, die nicht nur Kritiker, sondern auch leserfreundlich sind. Aber zu denken, dass Leser zu Hunderttausenden einen 1056-seitigen Montageroman kaufen, nur weil er den Buchpreis gewinnt, ist ein bisschen so, als dächte man, dass Skianfänger in Scharen eine schwarze Piste runterbrettern, weil irgendwer eine blaue Plakette draufklebt. Lustig las ich das. Aber wie gut ist Meyers Roman-Epos nun wirklich? Fragte die SZ. Cornelius Pollmer antwortete, zugleich fasziniert, verstört und überfordert, mit einer Filmanalogie. Wer nach Inaugenscheinnahme von Christopher Nolans Film Tenet mit vor Anstrengung glühenden Bäckchen und nichts als Kabelsalat im Kopf aus dem Kino stolperte, der wird auch an Meyers Die Projektoren mit Bewunderung verzweifeln. Und sonst so? In der Wochenzeitung Der Freitag rechnete Georg Seslen mit dem Anti-Israel-Aktivismus der Ex-Klimaschützerin Greta Thunberg ab. Bekommt die schöne Rebellion von einst die hässlichen Züge der Paranoia? Wird aus der Provokation der Unschuld eine ganz normale, weltanschauliche Feindschaft? Das Märchen ist zu Ende und wir sind wieder in der Wirklichkeit. Sie ist schmutzig, blutig und sehr kompliziert. Nahezu alle Feuilletons kümmerten sich um den US-Wahlkampf. In der Welt analysierte, oder vielleicht sollte man sagen feierte, Ulf Poschardt die Entlarvung der Kamala Harris durch den Paria Donald Trump. Die eine posiert auf dem Cover der Vogue, der andere macht Fritten bei McDonald's. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung aber erinnerte in einem wunderbaren Artikel daran, dass sich 1964 der Jazz-Trompeter Dizzy Gillespie um das Präsidentenamt beworben hat, mit Miles Davis als Chef der CIA. Ein Traum? Nein, voller Ernst, betonte Wolfgang Sander. Und damit könnten wir endlich zur Musik und überhaupt zur Kunst im engeren Sinne kommen, wäre unsere Zeit nicht leider um. Machen Sie an diesem Sonntag doch einfach mit einer Überschrift der Welt, was Menschen zu Menschen macht.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Kommen Sie gut durch die heute besonders lange Nacht.